Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Wir schauen diesmal zurück auf das Weltcup-Finale in Soldeo in Andorra. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und bei mir ein Mann, der sich natürlich auch fürs Weltcup-Finale qualifiziert hat, aufgrund der herausragenden Leistungen im Laufe der Saison, der liebe Tobias Ruf von Chiemgau 24. Servus Tobias.
Servus, vielen Dank. Ich habe es aber durch viele Punkte halt reingeholt.
Also du meinst, du bist der Punktehamster.
Ja, der Punktehamster. Also die ganz großen Ausschläge nach oben waren nicht dabei. Bin halt die 500 Punkte habe ich mir zusammengesammelt.
Genau.
So habe ich es dann ins Finale geschafft.
Ja. Quantität vor Qualität, ja. Das ist eben auch so ein Weltcup-Finale in dieser Woche. Wir haben jetzt kurz vor der Aufnahme schon gesprochen. Irgendwie auf der einen Seite natürlich sehr cool, sehr kompakt, so ein Skitag ist schnell mal vorüber, ja. Auf der anderen Seite, ja, nochmal die volle Ladung, nicht? Wirklich, das kennen wir ja. Wie hat dir die Woche insgesamt vielleicht mal allgemein gefallen?
Ach, ich fand es vom Austragungsort eigentlich ganz cool. Ich finde, Andorra hat sich da sehr gut präsentiert als Soldeo. Und man will ja auch die WM holen, genau. 2029, hat es auch schon versucht, aber ich glaube, dass man da ein gutes Bewerbungsschreiben abgegeben hat. Okay, dass du Ende März mit weichen und abbauenden Pisten zu tun hast, bedingt halt so die Zeit mit sich. Da kann man ihnen, glaube ich, keinen Strick draus drehen, weil ja auch eine WM nicht am 15. März wäre, sondern wir es kennen halt im Februar. Und deswegen hat es mir so eigentlich ganz gut gefallen. Auch diese Atmosphäre, die ist dann schon auch immer besonders, weil es nicht mehr so verkrampft ist. Es ist nicht mehr so hyper ehrgeizig. Es stehen so menschliche Themen und sowas auch dann im Fokus, wenn es so Abschiede sind. Und deswegen hat das Ganze schon immer Charme. Ja. Mein Problem ist ganz einfach, aber das Problem liegt immer vor dem Finale, dass der Kalender viel zu voll gepackt ist und ich zu diesem Zeitpunkt dann ehrlich gesagt auch langsam müde werde, mir so viel Ski Alpin dann anzuschauen. Aber das hängt nicht direkt mit dem Finale zusammen, sondern liegt einfach daran, dass man davor das Ding so voll stopft, wie es nur irgendwie möglich ist. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, spannend, dass du es ansprichst. Es gab ja auch in den letzten paar Tagen durchaus Diskussionen. Ich glaube, der Vorschlag kam von Daniel Jühl, dass man vielleicht die Saison mit einer Ski-WM dann beenden soll. Da gibt es andere Verbände, die das machen. Mir fällt Rodeln ein zuerst, weil eigentlich alle anderen Wintersportarten haben schon dieses Highlight und dann geht es nochmal weiter. Ich denke, klar. Biathlon, an Nordisch, da ist es schon so.
Die Skispringer, aber, die springen noch bis Anfang April.
Also. Genau. Ja. Ist einmal ein interessanter Ansatz, ja. Und was jetzt auch, im ORF haben sie ja dann den Veranstalter von Saalbach dabei gehabt. Die haben gemeint, ja, wir schauen uns das einmal an, weil wir sind ja nächstes Jahr eigentlich, glauben wir, dran, dass wir das Weltcup-Finale machen. Ist ja Tradition, dass der Ort, der dann in der darauffolgenden Saison ein Großereignis hat, das Weltcup-Finale macht. Soldeo hat das nicht, aber hat, also nächstes Jahr gibt es ja kein Großereignis, hat das jetzt aber zum zweiten Mal so gemacht, dass man das nutzt, eben in der Vorsaison vor einer großereignislosen Saison das Finale zu veranstalten. Und dann hat der eben von Saalbach gesagt, ja, ich glaube nämlich schon, dass wir das nächstes Jahr machen werden. Und dann fragt der Rainer Pariersek im ORF nach, warte mal, das heißt, ihr wisst noch gar nicht, dass ihr das Finale macht, oder wie? Na, oh ja, wissen wir schon, aber okay, also es gibt ein Aber, eben weil dieser Kalender für das nächste Jahr noch immer nicht feststeht, dass auch die Organisatoren in Kitzbühel, es ist halt jetzt die österreichische Sicht von meiner Seite, aber auch die Kitzbühler haben gesagt, hey, eigentlich, sorry, wir können euch noch nicht sagen, treffen wir uns nächstes Jahr wieder, zweites, drittes Jänner-Wochenende, weil wir es noch nicht wissen, ja. Aber dann, das schon noch recht interessant, man denkt anscheinend drüber nach, dieses Weltcup-Finale auf zwei Wochenenden aufzuteilen, dass man wieder Wochenenden draus macht, weil sie eben meinen, diese Speedrennen unter der Woche, während jeder im Büro sitzt, die gehen ein bisschen unter. Ja, das war jetzt lange eben so. Jetzt überlegen sie, ob man das irgendwie doch noch, Stichwort attraktivere TV-Zeiten, auf ein Wochenende legen soll, und dann wäre es halt doch wieder more of the same aus meiner Sicht. Ja. Das macht halt schon auch dieses Weltcup-Finale, diese Weltcup-Finalwoche aus, dass es Schlag auf Schlag geht. Ja.
Ich meine, es ist schon ein Argument aus Sicht derer, die das Ganze verkaufen und vermarkten müssen. Soweit, ja. So gut. Dann, und da bin ich auch kompromissbereit, obwohl meine Meinung da in der Entscheidungsfindung völlig wurscht ist, aber ich könnte damit leben, wenn man stattdessen ein, zwei andere Stationen streicht. Aber dass wir bis in Ende März in den April noch reinfahren, nee, dann nein.
Nee, das wird sicher passieren, wenn sie es auf zwei
Wochen klar, Logo, aufteilen, Logo,
dann natürlich Logo. Eine nach hinten noch und da, weil ein Slalom können wir ja immer schneller noch stecken, ein Riesenslalom mit 50 Sekunden wieder, wie bei den Frauen, haben wir jetzt auch gesehen, ja, das, diese kurzen Rennen, das kannst schon jederzeit noch irgendwie, bringst noch irgendwie hin, auch Stichwort Adelboden, die haben das ja auch irgendwie geschafft, ohne Schnee Weltcuprennen zu veranstalten. Also irgendwie geht's immer. Ja, da können wir euch leider auch noch nicht mehr dazu erzählen, außer diese Gerüchte, die es da so gibt, die da im Raum stehen. Orientieren wir uns vielleicht jetzt an den Fakten und an dem, was wir gesehen haben. Nämlich, weil es eben am kürzesten her ist noch, beginnen wir beim Slalom der Männer. Da gab es ja noch eine Entscheidung um die Kristallkugel. Und der Lukas Brauten, der hat sich diese Kugel geschnappt. Der hat mit einem zweiten Platz in Soldeo diese Kugel an sich gerissen. Ramon Zennhäusern hat dieses Rennen gewonnen. Auf Platz 3 Henrik Christoffersen, der nochmal so eine Attacke gefahren ist im zweiten Durchgang. Das hat nicht gereicht. Der Brotten hat seinen Vorsprung nicht nur verteidigt, sondern er hat eben auch Christoffersen im direkten Duell noch geschlagen. Also erstens einmal fand ich es cool, dass da auch noch ein Odermatt zuschaut, der steht neben dem Kilde im Ziel und applaudiert denen. Die Schiffrin steht natürlich beim Kilde auch gleich. Und das liebe ich. Das kenne ich vom Tennis zum Beispiel, im Davis Cup, im Lever Cup. Da gibt's ein paar Teamformate. Das kommt gut an, wenn du die absoluten Topstars deiner Szene hast und du siehst sie beim Zuschauen und beim Abgehen von der eigenen Sportart. Das ist immer cool. Nicht umsonst werden da immer Bilder aus der Leadersbox gezeigt, wenn wer eben in Führung ist bei den Rennen. Das kommt einfach cool an, wenn man diese Emotionen auch sieht und herzeigt. Also mein Tipp, die FIS hört sicher zu, unentgeltlich, findet irgendwie einen Weg, dass man solche Bilder öfter erzeugt, ja, auch geschlechterübergreifend, hey.
Das finde ich nämlich ein Punkt, der mir extrem gut gefällt an dem Saisonfinale, dass sie halt alle da sind. So. Ja. Und das wird im Skispringen immer mehr etabliert, dass man auch Weltcups gemeinsam macht. Im Biathlon ist es gang und gäbe, da sind sie immer gemeinsam unterwegs. Und ich finde, dass das total Charme hat und dass das natürlich schon auch ein Gedankenspiel sein kann, um Dinge auch effizienter zu machen. So. Du musst nicht Service Team A, musst du nicht in die USA und Service Team B ist in der Schweiz und das ganze riesige Paket könntest du hier natürlich komprimieren, so dass es im Endeffekt eine effizientere Geschichte ist. Aber jeder Veranstalter hat natürlich Interesse, so, und daran wird's scheitern. Aber kommen wir zu den Fakten. Ich finde es cool. Ich finde, dass das total charmant ist, wenn wir die gemeinsam dort haben und da so ein bisschen die Sportart zelebriert wird. Gefällt mir sehr gut.
Ja, absolut. Ja. Der Henrik Christoffersen, wie der Brotten ins Ziel gekommen ist, der hat geklatscht. Ich fand auch die Geste sehr schön, dass sie umarmt haben, dass er den Brotten gleich gratuliert hat. Das fand ich sehr groß. Ich habe nur noch einen Tipp an den Henrik Christoffersen, der uns sicher auch zuhört. Wenn er klatscht, dann sollte er nicht gleichzeitig am Boden schlatzen, also er soll nicht spucken, ja, dann kaufe ich ihm das nämlich noch mehr ab, dass er wirklich auch Respekt hat für den Braten. Aber der Braten kommt ins Ziel, der Henrik Christoffersen sitzt da und klatscht und applaudiert ihm und dann spuckt er am Boden. Also den Proleten kriegt man nicht so ganz raus aus dem Christoffersen.
Nee, und sie sind auch nicht die besten Freunde, gell?
Nein, nein,
Braten und Christoffersen. Gar nicht. Das hat man mal wieder gesehen.
Ja, ja. Genau, aber ja, arge Emotionen. Man hat Tränen gesehen beim Braten, der wurde dann wirklich überwältigt von seinen Emotionen. Das hat ihm sehr viel bedeutet. Man muss auch sagen, ist ein bisschen unfair, gell? Der hat ja einen Blinddarm rausbekommen, dann bist du natürlich leichter. Und wenn du leichter bist, kommst du auch schneller durch den Stangenwald. Nein, unfassbar, dass der so eine OP auch wegsteckt, nicht? Irgendwie, und trotzdem da die Kugel holt. Gerade in der Disziplin, die ja wirklich so viele unterschiedliche Sieger auch rausholt. Und das macht mich irgendwie schon gespannt auf die nächste Saison. Da gibt es an 10 Häusern, der wieder unfassbar in Form ist. Hey, hättest du mir vor der Saison gesagt, der gewinnt 2 Slaloms in der Saison eben. Ja. Dann gibt es einen Jühl, der gewinnen kann, der Braten sowieso, Christoffersen. Du hast einen AJ Guinness auf einmal, der wirklich da Farbe ins Spiel gebracht hat, den Stane Olsen. Und natürlich, muss ich für uns zwei sagen, hoffen wir auch, dass da ein Linus Strasser und ein Schwarz, ein Feller oder jemand anderer aus dem ÖSV mitmischen kann. Dann könnte diese Disziplin auch im nächsten Jahr wieder so richtig, richtig cool und geil werden. Ne?
Ja, ja, absolut. Bin ich auch zuversichtlich, aber man muss auch in Summe sagen, wenn man auch wirklich auf die reine Leistungsfähigkeit und die Konstanz blickt, ist Braten absolut der verdiente Sieger dieser Kugel, weil er die Disziplin mit seiner Art zu fahren, finde ich, schon nochmal auf ein nächstes Level auch gehoben hat. Und deswegen ist das extrem bemerkenswert, weil, wie gesagt, da waren auch immer wieder kleine Rückschläge dabei, hat er alles super gut verarbeitet, ist ja noch ein total junger Bursche, darf man auch nicht vergessen, aber super, das, ja, Noel hast du jetzt zum Beispiel gar nicht erwähnt, der Olympiasieger, so, also da gibt es noch einige, oder Fossolewag, der eine Katastrophensaison gefahren ist, aber da gibt es schon echt noch einige, die da mitmischen werden. Und ich glaube, anhand der Leistungen, auch die wir jetzt gesehen haben, hat Strasser auch selber gesagt, er ist nicht zufrieden mit dem Ergebnis als 16., aber mit der gesamten Saison schon, weil er immer gesehen hat, dass er eigentlich dabei ist. Und diese fehlende Konstanz bei extrem vielen Athleten hängt natürlich damit zusammen, dass das Level so hoch ist, dass du immer ans Limit gehen musst. Und dann passieren Fehler. Das gehört halt dazu.
Ein gutes Stichwort, ja. Ganz kurz erwähnt, Fabio Gstrein, der Dritter war, nach dem ersten Durchgang wirklich lange auf Podestkurs war und dann im letzten Sektor sozusagen auf dem letzten Steilhang ausgeschieden ist. Der ist für mich ein bisschen das Gegenteil vom Christoffersen oder sogar das doppelte Gegenteil. Wenn der im ersten Durchgang vorne dabei ist im Schwitzenfeld, dann fliegt er raus. Der Christoffersen ist so häufig nach dem ersten Lauf hinten und dann holt er auf.
Ja, ja.
Eben. Man muss dieses Risiko wahrscheinlich wirklich auch voll eingehen, sonst bleibt man über. Sonst wäre der Strein 17. geworden und wir hätten ihn nicht erwähnt. Er hat es probiert. Es ist mal wieder nicht aufgegangen. Die sagen immer, dass der einen Speed hat und so unfassbar gut auch im Training ist und in den Läufen. Ja, er hat es mal wieder leider nicht runterbracht. Ja. Eine Kamera ist mir noch aufgefallen, vielleicht war das nur Zufall, vielleicht ist das aber auch, dass sie was Neues ausprobieren, so in der ersten Hälfte noch von dem Lauf, dass sie dann einmal ganz close up waren, also da normalerweise sagt man, das ist schlecht, weil es irgendwie, man erkennt dann eigentlich ja gar nichts, aber die war so nah und hat auch irgendwie, es hat fast automatisiert ausgeschaut, ich kenne das von ein paar Instagram-Videos, wenn die so Trainingsläufe posten, dass man dann noch so einen Fokus auf den Helm macht und dann schaut das ganz arg aus, weil du dann immer den Helm in der Mitte hast und dann folgt das Bild irgendwie der Fahrt. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen auf Instagram, auch solche Videos. Und so hat das irgendwie jetzt auch gewirkt. Weiß nicht, ob das nur Zufall war, ob das wirklich ein Mensch gesteuert hat oder ob das echt schon irgendwie sogar automatisierte Kamera war, also bewegungsgesteuert oder so, keine Ahnung. ist mir irgendwie aufgefallen. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall, aber vielleicht probieren sie da auch was Neues aus. Schauen wir mal. Ich finde ja, die Drohnenkamera haben wir ja in der Saison so häufig wie noch nie gesehen. Jetzt auch wieder beim Skifliegen, off-topic, aber beim Skifliegen unfassbare Bilder. Also beim Skispringen finde ich die Kamera noch viel, noch mal viel geiler. Ja, na, sensationell. Ja, ist dir sonst noch was aufgefallen zum Slalom? Sonst, wir haben eh genug Themen, ja. Sonst kommen wir nämlich zur zweiten Kugelentscheidung, die wir gehabt haben, schon viel früher in der Woche. Und zwar beim Super-G der Frauen. Lara Gut-Berami hat diesen Super-G gewonnen und damit auch die Super-G-Kugel geholt. Gleichzeitig auch noch dann insgesamt über die Woche Platz 2 im Gesamtweltcup belegt, ja. Glaub insgesamt dann doch noch eine gelungene Saison beziehungsweise ein versöhnlicher Abschluss, oder?
Sie hat sich ihr bestes Wochenende wahrscheinlich in der ganzen Saison oder verlängertes Wochenende, mhm, ja, hat sie sich für den richtigen Zeitpunkt aufgehoben, weil die Bilanz am Ende dann tatsächlich gut ist. Ja, sie hat, wie gesagt, diese Super-G-Kugel gewonnen, gewinnt das Rennen, ist in der Abfahrt aufs Podium gefahren, führte im Riesenslalom. Sie selbst hat auch gesagt, ihr war extrem wichtig, den zweiten Platz in der Riesenslalom-Wertung zu verteidigen. Mhm. Ja, das sind so Sachen, da achten wir natürlich in erster Linie nicht so drauf, aber da merkt man, wie Athleten dann auch abseits der üblichen Kriterien, die wir Beobachter und Journalisten anlegen, wie die halt auch denken und gestrickt sind. Weil sie sagt, das, was ja super viele und fast alle sagen, der Riesenslalom ist die Basis für alles andere. Und sie sagt, wenn sie da gut ist, kann halt in anderen Bereichen auch, können auch Erfolge eingefahren werden. Und klar, sie sieht natürlich auch, wer da vor ihr steht im Riesenslalom, dass sie da nicht die Ambition hat zu sagen, ich will die Kugel holen, wenn die Schiffrin so gut fährt. Sie ist lang genug dabei, um zu wissen, dass da noch eine andere Welt dazwischen liegt. Und das hat sie explizit betont und gesagt, da ist sie mega happy drüber, dass ihr das gelungen ist. Und dann mit all den Zahlen, die du auch genannt hast, ist es am Ende eine gute Saison. Ich fand sie sehr unauffällig von ihr.
Ja.
Ja, aber hängt auch damit zusammen, weil der Fokus halt so krass auf Schiffrin lag. Wir müssten mal, wenn wir durchstoppen würden, wie lange wir über Schiffrin in dieser Saison geredet haben. Mhm. Ist ja schon ein eigener Après-Schiffrin, ja, wenn wir uns irgendwann umbenennen. Und deswegen war es eher unauffällig, aber eine gute Saison. Also gibt's ganz andere Kandidatinnen, die da viel unzufriedener rausgehen. Mehr dazu dann in unserem Saisonrückblick, den wir auch bald aufzeichnen werden. Aber nee, sie kann da sehr gut rausgehen und sie ist echt motiviert, was die Zukunft auch angeht und hat auch jetzt am Rande des Weltcup-Finales auch gesagt, dass sie weitermachen wird. Also sie trägt schon Gedanken immer wieder mal mit sich. Mhm. Mache ich weiter? Habe ich noch die Motivation? Und die hat sie wohl gefunden. Und sie sagt, dass es sie extrem frustriert, dass sie gut fährt, aber dass es an manchen Stellen nicht ganz gereicht hat. Das spricht ja für extreme Motivation. Und nach der WM hat sie sich entschieden, dass sie noch mindestens 2 Jahre fahren will. Mhm. Und das hat sie dann jetzt auch lockerer gemacht und so hat sie dann jetzt auch den wirklich guten Ausgang der Saison dann auch im Endeffekt beschrieben und kann ich mir schon auch vorstellen, wenn du dir immer Gedanken machen musst, mache ich weiter, hab eigentlich Bock, irgendwie reicht's nicht ganz und man kennt's ja, ich hatte schon Entscheidungen, da musste ich mich zwischen 2 Jobs entscheiden, so, und hatte 2 Wochen Zeit, so. Und bin am einen Tag aufgewacht, habe gesagt, ich nehme Job A. Am Nachmittag habe ich gesagt, nee, ich mache Job B. Am Abend war es wieder Job A. Und irgendwann hatte ich mich dann wirklich entschieden und das war ein gutes Gefühl dann. So. Und so muss es dann in ihrem Kopf im Endeffekt auch vorgegangen sein. Und deswegen, cool, gute Geschichte. Sie tut auch dem Weltcup extrem gut, ja, weil sie auch so vielseitig und so unberechenbar ist. Du musst sie immer, wenn sie an den Start geht, musst du sie immer auf dem Zettel haben. Hm. Und du weißt nie, was sie uns serviert und präsentiert. Sie ist auch für das Schweizer Team extrem gut und wichtig, weil sie natürlich so unfassbar viel Erfahrung hat. Und da auch die nächste Generation, die danach kommt, die ja jetzt schon anfängt nachzukommen mit starken Juniorinnen. Das sind dann natürlich auch Athletinnen, an denen man sich orientiert. Und die hat alles mitgemacht, die hat alles erlebt, im Positiven wie auch im Negativen, nicht nur auf der Piste, auch diese Themen und Geschichten drumherum. Und da ist sie ein extrem wichtiger Anker. Und wenn der Anker jetzt noch sagt, 2 Jahre Minimum, ist es fürs Schweizer Skifahren ein sehr, sehr gutes, ein gut Berami-Wochenende. Ja? Ja. Weil sie stand da schon im Fokus jetzt.
Ja. Neben dem Sieg im Super-G und der Kugel eben Platz 4 dann am Sonntag, am letzten Tag dieser Saison, der hat dann gereicht, dass sie diesen 2. Platz in der Riesenslalom-Wertung auch reinholt. Ja, ich habe jetzt nochmal geschaut, also sie ist 31 Jahre alt. Ja, in den letzten 11 Saisonen hat sie, ja gut, mit einer Ausnahme hat sie immer ein Rennen gewonnen, also 10 von 11 Saisonen immer ein Rennen gewonnen. Der erste Sieg liegt ja sogar schon 15 Jahre zurück, 2008. Ja, unfassbar, wie lange die da so konstant auf wirklich sehr hohem Level unterwegs ist, mit 2 Verletzungen in dieser Zeit ist sie durchgekommen eigentlich. Ja, und ich habe mir jetzt dann eigentlich überlegt, ja, ist in Cortina dann Schluss oder ist sogar noch Grand-Montana ein Thema? 2027, das ist in 4 Jahren, da wäre sie 35, theoretisch, ja, ich würde jetzt mal spontan sagen, puh, das ist doch noch 4 Jahre, klingt noch sehr lang. Aber
sie sagt auch, Cortina, also Olympia, das spielt in ihren Planungen noch gar keine Rolle.
Okay, ja.
Also deswegen, ich glaube, da muss man sehen, was die Zeit bringt und ob und wie sie Bock drauf hat.
Ja. Ja. Mhm. Sehr gut. Bock hat auf jeden Fall die Michaela Schifrin. Die hat wirklich sehr viel Spaß am Skifahren und das sagt sie auch und das glaube ich ja sofort, weil immer wenn sie fährt, ist sie verdammt schnell unterwegs. Sie beendet diese Saison mit 2206 Punkten. Damit hat sie ihren persönlichen Rekord noch einmal um 2 Punkte aufgebessert. Ja, richtig, richtig stark. Eben am Sonntag nochmal mit einem Sieg im Riesenslalom die Saison beendet. Der Rekord übrigens kommt von der gewissen Clementina Maase. Ich habe heute erst erfahren, dass die Clementina heißt eigentlich. Okay. Ich hätte vielleicht Martina, aber ja, Clementina. Die Tina Maase, so ist sie immer angetreten auch, mit 2414 Punkten in der Saison 12-13, also das ist jetzt genau 10 Jahre her. Das habe ich mir jetzt nochmal angeschaut. Die hätte fast alle Kristallkugeln gewonnen in dem Winter damals, die Maase. Die hat 3 Disziplinen gewonnen und in den anderen 2 war sie 2. Also Michaela, die hört uns sicher auch zu. Das wäre ja was, oder? Als Motivation, der absolute Sweep in einer Saison. Ja.
Und ich glaube, der Elias, der hat die jetzt alle verdonnert, Lukas, dass die noch in Soldeo bleiben. Und da ist jetzt eine riesige Halle angemietet und da hören die alle zusammen unser Podcast.
Ja, genau, oder? Ja, stimmt.
Wow, ist ein schönes Bild. Dann fahr fort, damit wir denen auch was liefern.
Genau, ja. Genau. Grüße nach Soldeo jetzt.
Ja, absolut.
Einen Punkt. Es gab ja dann diese Szene, wo der Kilde die Schifrin interviewt hat, ja. Im Ziel. So. Und das war natürlich sehr lustig und nett und ich habe das gesehen und ha, okay, cool. Und ja, passt voll zu den Zweien, ganz lieb. Und dann hast du mich auf einen Gedanken gebracht und dann habe ich es mir nochmal angeschaut und dann seitdem schaue ich es eher ungern mir an. Was war denn so dein Gedanke?
Naja, der kam eigentlich nicht von mir, sondern von Bernd Schmelzer oder Tobias Barnesoy. Ah. Im Ersten und Felix Neureuther, die haben da zum ersten Mal drüber gesprochen. Ich hatte das irgendwie gar nicht auf dem Schirm, habe es mir dann selber angeguckt und dann habe ich gesagt, ja, schau in ihre Augen und sie hat, glaube ich, gedacht, der macht mir jetzt hier einen Heiratsantrag.
So. Okay,
ja. Und wie gesagt, schaut euch die Sequenz an und dann schaut in ihre Augen und ich glaube, also ich lese aus den Augen, da kommt ein Antrag. So. Ja. Und als ich es dir erzählt habe, hast du ja das Gleiche aus den Augen gelesen, musst du ehrlich sein.
Ja, also wie gesagt, wenn man diesen Gedanken im Kopf hat, dann sieht man diese Szene nochmal ganz anders. Genau. Ja, also es war kein Heiratsantrag, der Kilde hat einfach gefragt, what's next? Was kommt jetzt als nächstes, Michaela? Kann man natürlich eben, wenn man den Gedanken im Kopf hat, könnte man drauf kommen. Ja, what's next für Sie? Auf jeden Fall diese Jagd nach den 100 Siegen, glaube ich. Jetzt steht sie eben bei 88. 12 braucht man noch. Habe jetzt schnell ausgerechnet im Kopf. Dafür reicht's noch. Ja, und sie hat jetzt 989 Punkte Vorsprung gehabt auf Gut Berami auf Platz 2 in der, ja, im Gesamtweltcup. Auch da hält die Tina Maase den Rekord. Die war damals vor 10 Jahren vor Maria Höfl-Riesch 1313 Punkte vorn. Unfassbar. Aber ja, fast 1000 Punkte hat die Schiffrin da abgehängt. Wir haben das eh schon einmal analysiert, dass auch andere Athletinnen einfach gar nicht dran denken, sich die große Kugel als Ziel zu setzen aktuell, weil Schiffrin einfach so, ja, so
dominant. Warum auch? Ist, und ja. wenn ich jetzt dann auch höre, dass eine Gotcha sagt, die wir ja neulich mal in einem Riesenslalom gesehen haben, dass das schon noch ein Karriereziel ist. Also zwischen Platz 1 und 2, sagst du, liegen fast 1000 Punkte. Ja. Und Gotcha hat 916 Punkte insgesamt geholt in der Saison. Mhm. Du hast ja gerade bewiesen, dass Mathematik absolut deine Stärke ist, Lukas, dann solltest du vielleicht mit der Sophia Gotcha, die hört uns ja jetzt, ja, also Sophia, ja, wenn du da mathematisch ein bisschen auf die Sprünge kommen musst, kontaktier gerne Lukas Zara, weil so würde eine Rechnung halt nicht funktionieren. Ja, und ich glaube, die sind da alle nicht blauäugig und naiv, weil Wie willst du da auch, wenn eine Schiffrin so performt, wie willst du auch nur im Ansatz rankommen? Ja, Thema bei den Herren werden wir gleich auch aufmachen. Auch da steht uns so eine Geschichte bevor, wenn der ernst macht und so weitermacht, noch eher bei den Herren, aber auch da sehe ich es ehrlich gesagt nicht.
Mm, ja, absolut. Ja, bei den Herren. Marco Odermatt. Er hat es geschafft, diese Marke, die ihn dann doch, so oft hat er es abgestritten und am Ende hat er gesagt, wow, das war natürlich in meinem Kopf.
Machen alle Sportler, ja, ich denke nicht dran und nee, und interessiert mich nicht, ja. Rekorde und so, ja. Dann kommt der Rekord und dann wird alles aus der Schublade gezogen, was man natürlich vorbereitet hat, ja, ist klar. Ja.
Er hat es also geschafft. Am Ende stehen da 2042 Punkte, also er hat das um 42 Punkte getoppt. Und bitte, Tobias, du musst mir das jetzt nochmal erklären, ich habe es bis jetzt nicht ganz verstanden. Was war denn das in dem Riesenslalom? Also wie kam dieser unfassbare Vorsprung zustande? Das waren dann 2,11, unfassbar. Also wie geht dann das noch?
Ja. Er ist einfach, gerade in dieser Disziplin ist es ein eigener Sport, den er da teilweise fährt. Das ist wirklich unglaublich. Und was bei ihm echt auffällig ist auch, dass er gerade im Riesenslalom oft oben ein bisschen behäbig reinkommt und dann zündet der ab den Mittelsektoren, zündet der eine Granate, drückt drauf, hat einfach auch diese perfekte Technik für diese Disziplin und so eine unfassbare Körperbeherrschung, Schläge, weichere Pisten, das juckt den alles nicht. Und auch diese Gabe nicht taktieren, nicht zu taktieren, der taktiert ja nicht. Der sagt ja nicht, ich habe jetzt hier eins irgendwas Vorsprung, ich muss nicht voll ans Limit gehen. Da geht's trotzdem. Und es geht auf und das war schon echt brutal, ja, was er da nochmal rausgeballert hat. Und wenn es einen letzten Beweis gebraucht hat, aber ich glaube, den hat keiner mehr gebraucht, den Beweis, dass er mit Abstand der Beste ist, dann war es jetzt nochmal diese Demonstration, weil die war schon echt brutal, gell?
Es war irgendwie, ich habe so das Gefühl gehabt, hey, es reden dann alle und so, hey, schafft er den Rekord und so, als ob er es wirklich nochmal so richtig zeigen wollte. Es war wirklich sicherlich auch so eine absolute Motivation, so eine perfekte Storyline auch in seinem Kopf, dass er sich halt noch am Schluss wo alles schon längst entschieden ist, nochmal motivieren kann zu so einer Höchstleistung. Das war schon das Bemerkenswerte dran. Ja.
Und Neureuther hat erzählt, er war auf der Fahrerparty, die war am Donnerstag, wo dann die Speedler durch waren. Und da hat der Neureuther gesagt, er war auf der Party. Und dass der Odermatt überhaupt noch mal am Samstag überhaupt Skifahren kann, hat der Neureuther gesagt, das hätte er nicht für möglich gehalten. Weil er gesagt, so gut wie der Odermatt auf der Piste ist, auf der Schneepiste, ist er auch auf der anderen Piste unterwegs. Also der, es ist diese Art ist es ja auch, ja. Ist ja nicht so, dass er jetzt, weil du sagst, ah, genau diesen Plan und hier, das kann ich mir schon vorstellen, dass er den hat. Aber er ist nicht der Hyper-Ehrgeizling, der dann sagt, okay, Speedrennen vorbei, jetzt trinke ich noch ein Wasser und einen grünen Tee und esse einen Apfel und dann geht's ins Bett, weil am Samstag steht noch genau dieses große Ziel an. Was macht der Odermatt? Auf gut Deutsch, der säuft sich einen Zamm am Donnerstag bis zum geht nicht mehr, schläft am Freitag seinen Rausch aus, geht am Samstag auf die Strecke und gewinnt mit 2:11 Vorsprung. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Riesenfaktor bei ihm. Der ist einfach so, der fährt gerne Ski und der will einfach gern und gut Ski fahren, aber genießt trotzdem das Leben. Eigene Aussage von ihm. Es gibt Ernährungsberater und so weiter. Klar, ist im Sport ein wichtiger Teil. Er sagt, wenn ich am Buffet stehe, nehme ich das, worauf ich Bock habe. Mhm. Das ist so eine unfassbare Leichtigkeit, die da mitschwingt, ja. Und so eine Grundbodenständigkeit. Der fährt auch mit seinem Fanclub-Bus dann nach Hause nach einem
Rennen. Genau, ja.
So, und jetzt zeig mir einen absoluten Top-Elite-Weltklasse-Sportler, der am Buffet, der sagt, er isst, worauf er Bock hat, der sich 2-3 Tage, bevor er einen epischen Rekord aufstellen kann, aber derart einen zamballert und der mit seinem Fanclub, da mit dem Dorf-Fanclub einfach mit dem Bus nach Hause fährt. Mhm. Zeig mir das auf diesem Niveau. Ja. Und das findest du nicht. Und das macht diesen Odermatt einfach so übermenschlich erfährt, aber so menschlich ist er geblieben. Und das ist eine geile Kombination. Also ich bin ganz, ganz großer Fan von ihm.
Odermatt hat im ORF gesagt, vor dem Riesenslalom, ja, wir haben noch ein bisschen gefeiert unter der Woche, aber, aber ja, jetzt werden wir es auch nochmal, ja, werden wir sich nochmal dazu kommen und anschossen, ja.
Ist er ins ORF-Studio da besoffen gekommen nach
der WM? Das war SRF.
Nach der WM?
Aber es war SRF. Da hat er die Runde gemacht, ne?
Die Runde gemacht, hat überall noch, so wie an Weihnachten, wo man überall mal kurz vorbeischaut.
Ja, stimmt, ja.
Schnäpschen hier, Christbaum loben da und dann, ja was eh jeder, was Sache ist. Na, unfassbar cool. Also, total, bin Fan davon.
Pass auf, der Lukas Schröder hat uns auf Twitter dann auch noch geschrieben und gemeint, wobei ja jetzt auch die Anzahl der Rennen höher ist als zu Hermann Mayers Zeiten, finde ich, hat einen guten Punkt und jetzt habe ich extra nochmal nachzählt. Der Odermatt hat in diesem Jahr, in dieser Saison 27 Rennen bestritten und siehe da, ein Hermann Mayer damals 30 in der Saison. Also 3 mehr. Das hat mich dann doch noch überrascht. Genau, da ist halt dann zum Beispiel auch, jetzt habe ich es nochmal offen. Ah nein, ich glaube, ich habe mich jetzt. So, jetzt habe ich es. Oje. Ich habe, das muss ich nochmal revidieren und nachschauen. Ich habe gerade gesehen, das war die Saison 2008 vom Hermann Mayer. Das könnte sie dann doch nicht ganz auch ausgehen. Sei es wie es sei, das liefere ich noch nach. Aber was ich noch erwähnen wollte, ja, nochmal ein bisschen weiter zurückschauend auf die Woche eben, Odermatt hat auch diesen Super-G da gewonnen. In allen 8 Saison-Super-Gs war der auf dem Podest, das ist völlig krank. Marco Schwarz aber auch zum ersten Mal auf dem Podest mit seiner Muskelmasse, die er sich antrainiert hat. Wow, ich freue mich schon wirklich auf die nächste Saison mit ihm, muss ich sagen. Bin sehr gespannt. Und ja, in der Abfahrt haben wir gesehen, natürlich, hätte man gar nicht schauen müssen, Vincent Griechmeier gewinnt natürlich diese Abfahrt beim Saisonfinale. Jetzt habe ich nachgeschaut, der hat 16 Weltcupsiege bis jetzt, 7 davon, 7 von 16 im März. März eingefahren, ja, in Aure und in Courchevel hat er das schon mal geschafft, die Abfahrt zu gewinnen, da beim Saisonfinale, jetzt in Soldeo wieder mal, also zum dritten Mal. Und diese 7 von 16, also 44% seiner Weltcupsiege, hat er im März gefeiert. Das ist auf jeden Fall einer, der viel Ausdauer hat in einer Saison, das muss man sagen. Und Tobias, Doppelpodium für den DSV in der Abfahrt. Was kannst du uns dazu noch erzählen?
War eh klar, oder?
Also, ja, genau. Ja, ja.
Haben wir nie dran gezweifelt. Also wir müssen es splitten. Andy Sander ist wirklich gut in Form. Mhm. Das kann man jetzt echt so fixieren. Seit der WM ist der immer besser reingekommen und ist endlich stabil in seinen Leistungen und nicht nur in Zwischenzeiten. Also da hat es mich tatsächlich überhaupt nicht mehr überrascht, dass er da ganz vorne mitspielen kann und ist auch guter Sechster im Super-G geworden. Also er ist voll dabei und er macht mir große Hoffnung für nächste Saison, aber dann muss man halt auch irgendwann mal früher anfangen. Und ich glaube, dass da eine andere Teamdynamik entstanden wäre, wenn solche Leistungen am Anfang gekommen wären. Aber gut, ist jetzt müßig, braucht man nicht spekulieren, aber Aussagen von Romit Baumann bestätigen es, weil sie sagen, er hat gesagt, Romit Baumann, die Leistungen vom Sander haben ihn und das Team nochmal extra gepusht, weil man plötzlich doch gesehen hat, es geht. Wir machen im Training nicht alles falsch. Wir sind materiell nicht der Konkurrenz aus irgendwelchen Gründen, obwohl wir viel tun, komplett hinterher. Und er sagt, und das ist natürlich auch logisch, mit dem Setup, das man als Team auch hat, geht's und funktioniert's. So. Und das ist eine Erklärung auch, dass ein Baumann das sehr gut gemacht hat. Startnummer war extrem niedrig. Das war sicher auch kein Nachteil bei den Bedingungen, wo die Piste dann, wir haben es alle gesehen, hinten raus natürlich nicht besser wird bei den Temperaturen. Und nichtsdestotrotz, ja, wenn es nur danach gegangen wäre, wären Startnummer 1, 2 und 3 so auf dem Podest gestanden. Das ist es dann nicht, ja, sondern auch ein Baumann hat uns schon oft in Zwischenzeiten gezeigt, dass er kann, wenn alles aufgeht. Und das hat er Gott sei Dank diesen Lauf runtergebracht. Und es ist absolut Balsam für diese Mannschaft, weil die kann jetzt mit einem Push aus einer schlechten Saison, kann sie trotzdem mit einem gewissen Selbstvertrauen rausgehen. Und wenn diese Ergebnisse jetzt nicht gekommen wären, dann wäre halt alles am Boden gelegen. Und hättest du alles auf links drehen müssen. Und ich glaube, dass du nicht alles auf links drehen musst, sondern dass du an einigen Stellen ansetzen musst, hat Wolfgang Mayer auch bestätigt. Aber das gibt doch ein gutes Gefühl. Und ja, da können wir beide doch, Sieg für Österreich, 2 Podestplätze für Deutschland in der letzten Abfahrt der Saison. Hätten wir, glaube ich, beide auch nicht gedacht. Naja, ich hätte nicht viel drauf gewettet, aber sei uns beiden auch vergönnt, weil wir haben da wirklich lange durchgehalten und jetzt sind auch wir belohnt worden.
Sehr gut, ja. Ja, irgendwie komisch, dass es dann gerade in den wichtigen 6 Wochen, würde ich jetzt mal sagen, beim DSV im Speedteam nicht so geklappt hat. Jetzt greife ich vielleicht schon vor. Wir werden das auch noch vielleicht noch in einer Fazitfolge, die dann noch bevorsteht. Da werden wir uns nochmal melden und da vielleicht nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Was mir noch aufgefallen ist, Tobias, dir auch, der Mottlmeier war da. Dann steht der da im Ziel herum. Jetzt frage ich mich, hat der einen Sponsorenvertrag, dass sein Helmsponsor da irgendwie noch im OF vorkommen muss? Oder was ist das? Er hat dann gesprochen davon, dass er trainiert, sehr viel trainiert auf der Gerlitzen. Das ist ein Berg ein Skigebiet bei ihm in der Nähe, beim Afritzersee. Aber dann hat er noch präzisiert, also er hat dort junge Leute trainiert, anscheinend, so Jugendgruppen. Ja, also der kann nach wie vor Skifahren anscheinend. Dann hat der OF ihn auch gefragt, naja, aber so Comeback und so, na, es hat sich nichts geändert. musst ja bald anfangen, nicht, wenn du jetzt wieder zurückkehren willst, oder? Ja, naja, das schauen wir dann. Warum kreuzt er dort auf, Tobias? Kann er nicht ganz loslassen? Es ist fast nur ein größeres Rätsel jetzt als noch damals in Bormio Ende Dezember.
Als könnte ich in seinen Kopf reinschauen.
Ja, ich hab gehofft.
Der steht morgens auf, besichtigt, geht zum ORF und sagt, Servus, ich bin weg. Ja. So. Und dann taucht er da plötzlich wieder auf. Mhm. So. Also, keine Ahnung, ich kann's dir nicht sagen. Aber ich glaube, diese Spekulation, die natürlich auch durch die Art, wie er zurückgetreten ist, mental und hier und vielleicht sitzen die Dinge da tiefer und sind schlimmer, als wir alle denken, wenn man ihn da so sieht, ist ja super gutes Zeichen, dass, glaube ich, mit diesen Gerüchten, dass wir mit denen aufräumen können. Nur positiv, ja. Also es geht ihm scheinbar sehr gut. Und das ist für mich erstmal die erste schöne und coole Nachricht. Und du, der Model will halt, dass uns auch nicht langweilig wird. So.
Ja,
ich glaube, ich schätze den schon auch so ein, dass er dieses Spiel schon auch ganz gerne mitmacht. Er hat ja seinen eigenen Humor, seinen eigenen Schmäh und hat da jetzt so eine Nische gefunden und macht sich da ein bisschen einen Spaß draus. Und ja, ich kann es dir nicht erklären, aber dass das schon irgendwie ein bisschen kalkuliert ist, das ist natürlich, ist ganz klar so. Also denk an andere Rücktritte, Karriereenden von wirklich großen Sportlerinnen oder Sportlern, die haben gesagt, Schluss. Und dann wurden sie angesprochen, ich kenne es jetzt gezielt zum Beispiel von einer Magdalena Neuner oder einer Laura Dahlmeier, die extrem jung aufgehört haben. Und dann hieß es immer, ja, du bist doch erst 25, 26. Da geht doch noch was, jetzt mal ein Jahr Pause und dann wieder ran und sowas. Und die haben immer gesagt, nein, gibt kein Comeback. Punkt aus. Braucht nicht mehr nachfragen. Die Geschichte ist erledigt. So. Ja. Und wenn du wirklich zu 100% ausschließt, dass du nicht mehr wiederkommst, vielleicht hat er das, aber hat einfach Bock auf dieses Spielchen. So. Kann ja auch sein. Aber ich glaube, dass da schon ein Fünkchen dran ist und dass ich das Gefühl habe, so ganz, also, dass wir ihn nie wiedersehen, weiß ich nicht. Ich verliere da gerade den Glauben dran. Aber ist alles spekulativ. Ja, wie gesagt, du wirst es auch nicht besser wissen, aber auch dir ist klar, dass wir hier noch drüber sprechen werden. Das ist ja ganz logisch.
Der Ausblick ist jetzt, dass wir vielleicht mal im Sommer, wenn dann so Kaderlisten bekannt gegeben werden, da werden wir natürlich genauer drauf schauen, steht da ein Mottlmeier drauf, sofern er sich nicht davor schon irgendwie zu Wort meldet, ja. Aber wir werden das natürlich beobachten. Jetzt habe ich noch mal nachgeschaut, ja. Odermatt und Meier, ja, der Vergleich. Der Odermatt steht bei 30 Rennen in der Saison und der Hermann Meier.
Hermann.
2000.
Gut, ja.
Ja, ja.
Achso, Entschuldigung. Meier, wir waren gerade bei Mottlmeier. Ja. Jetzt dachte ich, welche Abzweigung nimmt er denn jetzt?
Nicht der Mottlmeier. Auch nicht der Christian Meier, sondern der Hermann Meier, ja. Der hat auch 30 Rennen da stehen. Jetzt muss man da aber abziehen beim Odermatt 1, weil da steht Did Not Start, da geht es um Schladming, ja, da war er ja gar nicht dabei. Also das sind 29 gestartete Rennen beim Odermatt. Und beim Hermann Meier gibt es auch noch was, da sind halt die zwei Kombinationen aus dieser Saison dabei. Kitzbühel, können wir uns noch erinnern, eben Stichwort Zipfelmütze. Der ist halt die Abfahrt und auch den Slalom gefahren und dann eben für die Kombination. Das heißt, da stehen dann drei drinnen, obwohl er zwei Rennen gefahren ist. Drei Ergebnisse, obwohl er zwei Rennen gefahren ist für dieses Kitzbühel-Wochenende sozusagen. Das heißt, man muss eigentlich da noch zwei abziehen, ja, weil das ist ja kein eigenes Rennen gewesen. Also steht der Hermann Meier bei 28 Rennen in seiner Saison 2000, wo er 2000 Punkte geholt hat, und der Odermatt bei 29 Rennen. Also obwohl man dazu tendiert, hey, der Kalender ist jetzt viel aufgeblähter, das hat der Odermatt mit einem Rennen mehr sogar dann gemacht in dieser Saison. Ja, sorry für diese Abzweigung, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt wissen wir das auch. Noch ganz kurz ein Blick zu den Frauen, auch im Speed-Teil. Sophia Gottscher, natürlich da Abfahrtskugelgewinnerin. 5 von 9 Abfahrten in diesem Winter hat sie gewonnen. Bei 2 war sie Zweite und 2-mal ist sie ausgefallen. Sie wollte ja da irgendwie alle Rennen gewinnen, bei denen sie das Ziel sieht. Das ist schon seit Quidfehlen immer möglich gewesen. Aber jetzt also nochmal ein 2. Platz, weil gewonnen hat die Ilka Stuhetz.
Ja, ich finde auch, wenn man sich die Abstände anschaut, diese extreme Gotcha-Dominanz haben wir so nicht gesehen in der Saison. Mhm. Also da haben viele aufgeholt und, du hast den Namen jetzt auch in den Ring geworfen, es sind jetzt wieder einige einfach auf der Bühne drauf, die es der Gotcha nicht so leicht machen. Mhm. Also das ist sehr ambitioniert und Ich glaube, diese Aussage wird sie im Hinblick auf die neue Saison nicht mehr treffen, weil sie schon auch spannend. Ich bin denen mal 2 Sekunden davon gefahren, gell? Und zwar regelmäßig.
Voll.
Das ist längst nicht mehr der Fall.
Mhm. Ja, absolut, ja. Ein Easter Egg von der Ilka Sturz habe ich noch. Die Tina Weirat hat das erzählt. Die hat vor der Saison gar keine Materialfirma gefunden. Die hat sozusagen mit so gut wie jeder Materialfirma geredet und die haben die nicht mehr genommen. Und dann ist halt Kestle auch daherkommen und hat gesagt, hey, wir würden da gerne was probieren und das wäre schon cool, wenn du da dabei bist. Plötzlich funktioniert das alles, geht viel besser auf als gedacht und dass die wirklich wieder zurückkommt, die wurde nämlich wirklich schon abgeschrieben. Ich hätte mich da auch dazu gezählt. Sehr cool und irgendwie die wirkt auch so so super freundlich und auch eine spannende Kombination mit ihrer, da ist die Mutter auch immer, ich glaube, die Mutter hat da immer auch den letzten, sozusagen den letzten Feinschliff im wahrsten Sinn des Wortes, macht die noch bei den Skiern von der Ilka. Also die werden dann immer noch von der Mutter abgenommen, bevor die Ilka dann da wirklich einschnallt. Ja, also sehr cool. Ich bin auch ein großer Fan, muss ich sagen, von der Ilka Stuhetz. Ja, und wir haben ein Team-Event gesehen mit 6 Nationen am Freitag. Tobias, der schüttelt den Kopf. Und damit haben wir den Freitag auch schon besprochen. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Ich habe es boykottiert. Ich habe es nicht angeschaut. Nein. Irgendwann, ja. Ich habe auch meinen meinen Konsumstolz. Ja. So. Nee, mache ich nicht. Nee. Ja, ja. Sollen sie ohne mich machen.
Andorra war dabei beim Team-Event. Cool. Ja, also 5 andere Nationen und Andorra auch. Felix der Woche brauchen wir noch, Tobias. Ich habe da stehen die Thea Louise Stjernesund, die ihr erstes Weltcup-Podest reingefahren hat mit Platz 2 im Riesenslalom und gleichzeitig auch am Sonntag, eigentlich würde ich den auch irgendwie vergeben, dem Marc Rochard für sein bestes Karriereergebnis mit Platz 4 und eigentlich, weil er die coolste Brille überhaupt aufgehabt hat, so eine Rahmenbrille im Ziel. Der ist, glaube ich, danach sofort in ein Wiener Kaffeehaus gefahren, hat dort Zeitung gelesen und hat dann Inspiration gesucht für seinen ersten Roman oder sowas. Ja, also genau so hat der ausgeschaut. Sehr cool. Ich glaube, ich bin jetzt auch noch Marc Rochard-Fan. Jetzt wird meine Fanliste schon sehr lang, aber hat mir sehr getaugt. Ist dir irgendwas Felix der Woche mäßiges noch aufgefallen?
Ja, auch bestes Karriereergebnis. Ja? Jessica Hilsinger.
Naja. Ah,
mhm. 6. Platz im Slalom. Cool. Also sie hat einen echten Step nach vorne gemacht. Klar, hat profitiert von der recht frühen Startnummer im 2. Durchgang, aber das ist im Slalom nichts Neues. Christoffersen gefällt das. Also echt gut, super stark. Und dass 3 deutsche Damen in diesem Saisonfinale im Slalom am Start sind, ist ein Riesenerfolg für den Verband. Mhm. Das ist absolut bemerkenswert und dass wirklich die Beste im Ziel dann nicht Lena Dürr ist, sondern Jessica Hilsinger. Saucoole Geschichte. Deswegen gibt es den Felix der Woche. 2 Top-8-Resultate, was ja immer so die Norm auch, Lukas, auch wenn das nächste große Ereignis noch 2 Jahre hin ist, ich lasse dich mit der Qualifikationsnorm nicht in Ruhe. 2 Top-8-Resultate in der Saison, alles wichtig für die Startgruppe. Ja, sie wird sich da weiter verbessern und dieses Trio ist sehr vielversprechend, weil, schauen wir uns die Altersstruktur an, Lena Dürr 31, Jessica Hilsinger 25, Emma Eicher 19, hast alle Generationen vertreten und das ist ein Faustpfand im Hinblick auf die nächste Saison. Macht total Spaß. Emma Eicher ist auch gut gefahren, bis er ausgeschieden ist. Lena Dürr, okay, war nicht ihr bestes Rennen, aber Lena Dürr hat eine super Saison hingelegt. Die hat ein Rennen gewonnen, das war das große Ziel. Sie hat eine Medaille gewonnen bei der WM. Sie ist voll mit dabei und dieses Trio macht Spaß und das kriegt den Felix der Woche und entgegennehmen darf es Jessica Hilsinger.
Sehr gut. Gefällt mir gut. Was mir auch gut gefällt, der David Reindl hat uns auch noch geschrieben auf Twitter und der Après-Ski-Podcast könnt ihr uns da finden. Und der hat sich angeschaut, wie würde eigentlich der Schilde-Haushalt in der Nationenwertung abschneiden. Also Michaela Schifflin und Alexander Aumott-Kilde, die 2 belegen in der Nationenwertung Platz 6 knapp hinter Frankreich und knapp vor Deutschland mit 3546 Punkten. Danke für diese herrlich sinnlose und wirklich wunderschöne Statistik. Danke.
Für sowas sind wir immer, für sinnlose Dinge sind wir immer herrlich. Zu haben. Absolut. Ja.
Da wird's noch, was anderes geben, auch in unserer letzten Folge dann. Ja, weil jetzt, normalerweise würden wir euch ja auch gern sagen, hey, in genau so und so vielen Tagen geht's weiter, geht's wieder los in Sölden. Wahrscheinlich ein halbes Jahr sowas, im Oktober irgendwie rechnen wir damit. Wir wissen es eben noch nicht, haben wir eh schon besprochen. Der Kalender steht noch nicht fest. Ich glaube, wir haben hier noch nicht erwähnt in diesem Podcast die Klage gegen Johann Eliasch vor dem Strafgerichtshof Zass. Hat ja unter anderem der ÖSV, der DSV auch Einspruch eingelegt. Die wurde sozusagen fallen gelassen. Die haben irgendwie, so hört man, eingesehen. Also witzig, sie lassen die Klage fallen, sagen aber, ja, wir haben eingesehen, dass es irgendwie keinen Sinn macht, die ganze Rechtsstreitigkeit. Natürlich wird auch Kohle kosten und wird irgendwie Energie kosten vor allem. Es gibt ja auch diese Alpenallianz, so lose hat man das immer wieder schon gehört, dass jetzt DSV, ÖSV, Swiss Ski auch enger zusammenarbeiten, aber dass da eben auch durch diesen Streit sich auch noch der französische Verband, der italienische Verband dazu gefunden haben, auch die Kroaten, die haben ja auch mitgeklagt, dass sich die irgendwie jetzt noch ein bisschen besser verstehen. Der Feind meines Feindes ist geht sich das aus jetzt mit dem Bild?
Der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Ja, genau, ja. Also, ja. Wenn man das so irgendwie sieht, ja, das, genau. Ein gemeinsames Feindbild, wenn man so will, ist vielleicht drastisch ausgedrückt, hat die irgendwie zusammengeschweißt. Was das in der Praxis bedeutet, sehen wir erst, weil es klingt natürlich schön, dass man da irgendwie zusammenhalten will, sich helfen will. Ich denke da auch an Trainingszeiten in Skigebieten zum Beispiel. Jetzt, da könnte man ja vielleicht die Hilfe von einem anderen Verband benötigen, einmal schauen, wie sich das dann in echt einspielen wird. Und vielleicht denken sie sich auch einfach, hey, den Eliasch, den machen wir jetzt halt eine Periode lang und danach wird es ein gemeinsamer Kandidat, ein Lehmann, ein, weiß nicht, vielleicht finden die Österreicher einen Vorschlag oder so und vielleicht, ja.
Ja. Ja, Mottl-Meyer oder sowas.
Ja.
Oder ich hätte da noch einen sehr jungen, frischen Kandidaten.
Ja.
Ja, wer? Okay. Der Peter Schröcksnagel heißt der.
Ja.
Ist auch noch aktiver, also er ist noch sehr nah dran.
Ja.
Am Sport und der steht auch für konsequente Entscheidungen. Also, wenn er Entscheidungen trifft, bereut er sie zwei Monate später nicht.
Ja.
Ob verbandsintern im ÖSV, ob was das Thema FIS angeht, absolut konsequent, jung, dynamisch. Der ist einer, der könnte da neuen Drive reinbringen. Peter, in allen Ehren, aber mal beiseite. Aus Hintergrundgesprächen weiß ich aber, dass das Ding echt kurz vorm Explodieren oder vorm Implodieren in dem Falle stand. Und dann hätten wir über ganz andere Themen gesprochen. Dann hätten wir über Abspaltungen eventuell gesprochen. Dann wäre ein Weltcup, ob im Bereich Ski-Alpin oder im Bereich Skispringen, nordische Kombination und so weiter und so fort, dann wäre eventuell kein Stein mehr auf dem anderen gestanden. Das hätte auch die ganz großen Player, Vierschanzentournee, Kitzbühel und so weiter, hätte die Weltmeisterschaften, hätte die auch betroffen. Also dieses Ding war wirklich kurz vorm Implodieren und man sagt, zum Wohle des Sports hat man sich da geeinigt und verständigt und ich glaube, das ist nicht nur eine Phrase, sondern das hat schon Substanz. Weil wenn dieses Ding so hochgegangen wäre, wie es hätte hochgehen können, wie gesagt, Namen, Details, da halte ich mich dran, wenn mir das im Vertrauen gesagt wird, plaudere ich jetzt hier nicht aus, aber um euch mal der Dimension, die Dimension bewusst zu machen, eventuell wären wir nächstes Jahr dagestanden und es wäre wirklich nichts mehr gewesen, wie wir es kennen. So, und wenn man dann sagt, zum Wohle des Sports versucht man irgendwie da Kompromisse zu finden, dann finde ich das erstmal gut. Und wie sich's entwickeln wird, dafür sind wir, glaube ich, zu weit weg. Aber ich versuche, dass wir da vielleicht irgendwann eine Sonderfolge machen können, wo wir dann auch wirklich mit Leuten sprechen, die da involviert sind. Mhm. Kann ich nicht versprechen. Wir versuchen es aber, um euch da schon auch nochmal zu verdeutlichen, was auf dem Spiel stand und dass man da jetzt erstmal Dynamik rausnimmt, soll uns allen recht sein. Das heißt nicht, dass ich jetzt plötzlich sage, ach, ich mag den Elias und ich mag dieses Vorgehen von der FIS und wie er seine Leute da installiert und mit welcher Politik er da agiert. Nein, aber wenn es zum Wohle des Sports ist und es geht immer noch um Sport, ja, dann kann ich damit auch leben und sage, hey, auch der Klügere gibt dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nach und man versucht da einfach, die Dinge jetzt erstmal so laufen zu lassen, dass man nicht alles kaputt macht und arbeitet, wie du es auch sagst, schön im Hintergrund vielleicht darauf hin, dass wir irgendwann uns in eine Richtung bewegen, wo dann wir uns auch wieder mit einem internationalen Skiverband vielleicht mehr identifizieren können. Also ich werde nicht im FIS-Trikot rumlaufen und die FIS-Flagge schwenken. Ja. Soweit wird es in meinem Leben nicht mehr kommen, aber dass man zumindest sagt, hey, ist ein Verband. Ich kann mich zum Beispiel mit der Arbeit der Internationalen Biathlon-Union total identifizieren. Ich finde, dass die das extrem gut machen, auf sehr vielen Ebenen. Da gab es vor vielen Jahren aber auch massive Skandale. Ja. Da musste im Endeffekt der Apparat erst hochgehen, bevor man sich dann auch wirklich klare moralische Standards gegeben hat und man dann jetzt den Weg einschlägt. Auch da wird heutzutage nicht alles 100% richtig laufen, aber die grundlegende Richtung, auch ich habe keine IBU-Flagge zu Hause hängen, aber die agieren zum Wohle des Sports und das muss immer das Ziel sein. So, jetzt sind wir nochmal, eigentlich endet es ja mit dem Felix der Woche, aber jetzt sind wir nochmal ganz wild abgebogen. Aber wie gesagt, lassen wir es jetzt erstmal so stehen, atmen durch. Und wir machen noch einen Saisonrückblick, Lukas, unsere Awardshow, ja, die werdet ihr recht zeitnah, wenn nichts dazwischen kommt, haben wir schon ein bisschen geplant, wird's das recht zeitnah geben und dann können wir den Deckel drauf machen.
So ist es, ja. Einmal melden wir uns noch innerhalb der nächsten, ja, 7 Tage sicher, ja, und dann werden wir uns in der nächsten Folge von euch verabschieden. Noch nicht ganz, aber wir werden dann nochmal zurückblicken und auch über das sprechen, was uns irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist, in positiver Sicht, in negativer Sicht, ja. Und vielleicht auch ein bisschen was man vielleicht schon vergessen hätte können, nochmal aufarbeiten. Bis dahin, ja, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, das freut uns immer. Auf Twitter haben sich jetzt wieder einige Leute vor allem gemeldet bei uns. Und ja, sagt es weiter, dass es uns gibt. Aber jetzt wünschen wir euch dann auch vielleicht noch schönes, frühlingshaftes Skifahren und auf jeden Fall alles Gute. Wir hören uns bald wieder. Servus!